Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung hier und ich freue mich, dass es so eine gute Kooperation zwischen Schweiz und Deutschland gibt. Die Schulsysteme sind ja sehr unterschiedlich, obwohl sie oberflächlich gleich sind, zweigliedriges oder mehrgliedriges Schulsystem. Aber die Lehrerausbildung, das durfte ich auch vor fast 10 Jahren lernen, ist sehr unterschiedlich. Ich musste also auch das vornehmen, was man in der Lernforschung einen Konzeptwechsel nennt. Ja, Gymnasium, eine Schule für alle. Ich fange mal an, das hat jeder schon gesehen, aber das ist der ewige Konflikt, den man hat, wenn man eben Menschen gleich behandeln will. Sie bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Was wäre jetzt gerecht, dass sie alle die gleiche Aufgabe kriegen oder dass sie unterschiedliche Aufgaben kriegen? Jedem hätte man eine Aufgabe stellen können, die seine Vorzüge hervorhebt, aber hier ist eben nur der Affe ganz gut bedient. Aber was ist jetzt mit dem Elefanten? Mit dieser Frage, wie gesagt, beschäftigt man sich, wenn es um Unterschiede geht. Und ich werde keine Antwort Ihnen liefern können, was das Beste ist. Wir können wirklich nur wählen zwischen mehr oder weniger guten Optionen. Und wie gerade die Rektorin der Pädagogischen Hochschule schon betont hat, es gibt kein Naturgesetz. Wir müssen einfach eine Art Best Practice finden, wie wir mit Unterschieden umgehen. Ja, wir machen jetzt mal ein Abitur. Ich glaube, wir haben das alle oder machen es gerade. Man hat nur eigentlich ein Abitur verdient, wenn man diese Aufgabe lösen kann. Die wäre so, also wer die nicht kann, der war schon mal ein Bildungsmogler. Ein Mädchen zieht einen Schlitten, auf dem ihr kleiner Bruder sitzt, mit konstanter Geschwindigkeit über eine horizontale Oberfläche, wobei das Zugseil mit der horizontalen einen Winkel von 30 Grad einschließt. Der Bruder und der Schlitten wiegen zusammen 25 Kilogramm. Wenn das Mädchen den Schlitten mit einer Kraft von 50 Newton zieht, wie groß ist dann der Reibungskoeffizient μ, der die Reibung zwischen den Kufen des Schlittens und der Schneeoberfläche beschreibt? Das ist eine typische Aufgabe und wie gesagt, sie würde als ganz normale Kompetenz gesehen werden. Niemand sollte Abitur haben, ohne dass er diese Aufgabe kann. Die Realität sieht anders aus, auch in der Schweiz. Wir haben die mal ETH-Studienanfängern vorgegeben, die eigentlich ein gutes Selbstkonzept hatten in Physik. Und da, auch da war die Lösungsrate ja eher 30% als 100. Und das war schon eine sehr stark selektierte Gruppe in einem sehr viel stärker selektierten System. Also auch auf dem Gymnasium gewesen zu sein, heißt nicht, dass man besonders schlau geworden ist. Ja, das, was man immer als hehres Lehrziel entwickelt, wird sehr selten eigentlich nur erreicht. Und meistens ist es, je höher die Anforderungen sind, je höher die Latte gehängt wird, umso mehr können drunter durchlaufen. Ja, warum können jetzt nicht alle Menschen mit einer Matura oder einem Abitur diese Aufgabe lösen? Haben sich, obwohl trotz geringer Intelligenz, aufs Gymnasium gemogelt und sich dort auch gehalten? Hätten sie da eigentlich gar nicht hingehört, weil sie zwar den Unterricht hatten, um diese Aufgabe lösen zu können, aber sie offensichtlich nicht konnten? Oder hatten sie so suboptimale Lerngelegenheiten in Physik, dass selbst der Intelligenteste scheitern musste? Das kann ich jetzt hier nicht beantworten, aber ich werde beide Perspektiven beleuchten. Warum ist eine hohe Intelligenz, komme später noch auf die Intelligenz, aber ich spreche es hier schon mal an, nicht hinreichend für das Lösen dieser Aufgabe? Nun, hier haben Sie ein Konzept von einem ETH-Physikprofessor, wie er sehr spielerisch die Aufgabe gelöst hat. Wir haben daneben die typische Lösung eines Schülers, der eben, anders kann man es nicht sagen, die Unterrichtseinheit in Mechanik hinter sich gebracht hat. Er hat sich die Frage gestellt, ja Gott, da kommen so Wörter drin vor, da weiß ich, da gibt es eine Formel. Wo finde ich die Formel, wo ich die meisten Begriffe unterbringen kann? Die kann man sich noch irgendwie erinnern. Und dann ist es tatsächlich auch so, man kommt zu einer Lösung, die nicht ganz korrekt ist. Mit den 30 Grad, das kriegt man nicht so unter. Aber das macht auch gar nicht so einen großen Unterschied. Und die Lehrer würden immer noch eine 4 geben, die einzige Note, die identisch im deutschen und Schweizer Notensystem ist. Man würde gerade so durchkommen, der Lehrer denkt, so richtig verstanden hat das nicht, aber ich kann auch nicht alle durchfallen lassen. Ja, so wird die Sache enden. An der Eliteschule Gymnasium und hier ist zwischen Schweiz und Deutschland kein Unterschied. ja, was ist da alles schiefgelaufen? Die Schüler, die die Aufgabe nicht lösen können, haben im Allgemeinen nicht die konzeptuelle Umstrukturierung vorgenommen, die man in Physik, gerade in Mechanik, vornehmen muss. Im Alltag werden Begriffe wie Kraft anders verstanden als in der Schule. Und wenn man Unterricht hatte, wie ich in Physik, wo der Lehrer mal sagte, jetzt vergesst ihr alles, was ihr über Arbeit und Kraft wisst und hört zu, was ich an die Tafel schreibe, dann werdet ihr das schon wissen. Dann hat man sich gut auf die nächste Klausur vorbereitet, aber danach hat man es auch wieder vergessen. Man könnte nicht sagen, welche Kraft gerade wirkt, wenn ich einen Gegenstand hochwerfe. Deshalb machen auch viele den Fehler zu meinen, wenn der Vater des Mädchens den Schlitten zieht, dann braucht er weniger Kraft, weil Kraft immer hier mit Muckis gleichgesetzt wird. Das Trägheitsprinzip ist völlig kontraintuitiv, dass ein Ball weiter rollt aufgrund der, und dass nicht jede Bewegung eine Kraft braucht, das ist sehr kontraintuitiv. Unsere Vorstellung ist wirklich, wenn ich was in Bewegung bringe, dann hat er, oder wenn was sich bewegt, dann war da immer eine Kraft dahinter. Aber ganz so ist es ja nicht. Und hier gibt es einfach, da muss, wenn man wirklich möchte, dass Schüler erfolgreich Physik lernen, dann muss man tatsächlich dafür sorgen, dass sie die Begriffe nicht nur als Definitionen für die nächste Klausur abspeichern, sondern wirklich auch den Vorteil verstanden haben, wenn sie eben unter Kraft nicht mehr einfach nur das intuitiv Alltägliche verstehen und auch nicht unter Arbeit. Das braucht Zeit, das braucht eine gute Vorbereitung. Idealerweise fängt man in der Primarschule an mit Grundkonzepten, die dann immer weiter umstrukturiert werden. Da sind wir weit davon entfernt, am MINT-Lernzentrum der ETH Zürich. Auch wir haben ein Lernzentrum, wer hat das jetzt nicht, versuchen wir ein durchgehendes Konzept von der Primarschule bis zum Gymnasium zu entwickeln und hoffen dann, dass die Schüler mit etwas mehr Erfolg später die Schule verlassen, als das bisher der Fall ist. Man braucht für diese Aufgabe, die ich Ihnen gerade genannt habe, natürlich mehr. Sie sehen hier, der Experte hat so ein Dreieck angezeichnet. Von einem Dreieck war überhaupt nie die Rede in der Aufgabe. Man musste also Wissen aktivieren, man musste noch wissen, was der Cosinus ist. Da musste ich auch selber nachschauen nochmal, was war jetzt genau Sinus und Cosinus Unterschied. Wenn man das alles schon vergessen hat, dann kann man mindestens ohne Hilfen die Aufgabe nicht mehr lösen. Ja, aber natürlich gibt es auch Unterschiede, selbst wenn man sehr guten Unterricht hatte, gibt es Unterschiede zwischen Schülern, ob sie diese Aufgabe lösen können oder nicht. Und darauf gehe ich jetzt mal in der zweiten Perspektive ein, auf die differenzielle Perspektive der Intelligenzforschung. Psychologen, und ich bin ja eine, wie gesagt wurde, die beschäftigen sich fast seit der Begründung der Disziplin als Wissenschaft mit der Frage, ja, wie können wir eigentlich individuelle Unterschiede, die sich ergeben, obwohl die Umwelt eigentlich für alle in bestimmten Aspekten gleich ist, wie können wir die abbilden? Und da hat man sehr schnell Intelligenztests entwickelt. Hier setzt man Zahlenreihen fort. Analogien, Gramm zu Gewicht ist wie Stunde zu. Und dann sollte man nicht Uhr sagen, das wäre haarscharf daneben. Oder man muss hier so komische Muster erkennen. Und wenn man davon sehr viele Aufgaben vorgibt, einer großen Gruppe von Menschen, dann bekommt man eine Normalverteilung. Wenige Menschen schaffen es, sehr viele Aufgaben zu lösen. Wenige Menschen bleiben bei wenigen Aufgaben hängen. Die meisten Menschen sind sich, was Intelligenz angeht, ziemlich ähnlich. 68% liegen zwischen einer Standardabweichung unter und über dem Mittelwert. Ja, das ist fast ein Naturgesetz. Wann immer man viele Aufgaben vorgibt, die einen kognitiv herausfordern, kommt man zu dieser Normalverteilung. Und die kommt zustande, wenn wirklich sehr viele additive kleine Faktoren zusammenwirken. Und diese Normalverteilung, die müssen wir unglaublich ernst nehmen, wenn wir uns die Frage stellen, wie wir unterschiedliche Schulformen anbieten sollten. Ich gehe noch mal kurz durch. Intelligenzaufgaben können auch so aussehen, Wald zu Bäume ist wie Wiese zu Und dann sollte man nicht zu schnell überlegen, ja, was charakterisiert eine Wiese? Die ist natürlich grün, aber das ist nicht das Entscheidende. Man sollte sich vorher Gedanken darum gemacht haben, wie Wald und Bäume zusammenhängen. Das konnte man schön zeigen, dass Leute, die vorher längere Zeit auf das erste Paar verwenden, die schneiden später besser ab, als wenn man sich eben sofort anschaut, ja, was ist eigentlich mit der Wiese los? Das wäre schon mal ein sehr unintelligentes Herangehen und würde schon die Testleistung mindern. Ja, das hatte ich schon gebracht, numerische Aufgaben, vor allen Dingen Zahlenreihen fortsetzen. In der Schule hat man natürlich immer Rechenzeichen dazwischen. Man soll ja Zahlen zusammenzählen oder multiplizieren. Hier plötzlich soll man Regelmäßigkeiten erkennen und ohne Rechenzeichen trotzdem erkennen, wie die Zahlen zusammenhängen. Oder aber, ja, solche Aufgaben, hier habe ich mal ein paar leichtere als die erste, wo man noch nie gesehene Figuren trotzdem ja so einordnen soll, dass man ein System da erkennt, so oder so. Gut, was sagt jetzt der Intelligenzquotient, den man aus diesen Aufgaben herausrechnen kann? Und das ist natürlich ein relativer Wert. Intelligenz heißt immer, oder Intelligenzquotient heißt Abweichung vom Mittelwert. Durchschnittliche Menschen haben einen Wert per Definition von 100. Und dann kann man eben schauen, wie stark weicht jemand nach unten oder oben von diesem Mittelwert ab. Nun, es ist die Aufgaben klangen hier vielleicht etwas albern und man würde sagen, was sagen solche komischen Aufgaben aus? Auch wenn man es nicht gern hört, sie sagen mehr aus als fast jedes andere psychologische Maß, auch mehr als Motivationsmaße im Endeffekt. Hier wird mir gleich der Thomas Götz widersprechen, aber können wir noch diskutieren. Je höher der IQ ist, umso wahrscheinlicher sind akademischer Lernerfolg sowie Berufs- und Lebenserfolg. Ja, IQ-Unterschiede offenbaren sich allerdings erst richtig durch Schulbesuch. Sie haben schon gesehen bei diesen Aufgaben, man muss lesen können, man muss Zahlen kennen. Wer die nicht kann, der hat, da kann man über die Intelligenz keine Aussagen machen. Deshalb war es auch unfair, was man noch in den 1930er Jahren gemacht hat. Da ist man mit diesen nicht sprachlichen Intelligenztests in traditionelle Kulturen nach Afrika oder wo auch immer gefahren und dann konnten die nichts mit diesen Dreiecken und so weiter anfangen. Und dann sagt man ja, dass sie keine Zahlen können, das kann man ja noch verstehen, aber das andere sollte man ja können. Und wenn sie das nicht können, dann sind sie offensichtlich ein bisschen blöd. Da wissen wir heute, das war wirklich völlig ungerecht und unfair und unwissenschaftlich. Man muss sozusagen auch einen gewissen akademischen Habit haben. Man muss überhaupt verstehen, was von einem verlangt wird, dass man hier plötzlich ja Figuren einordnen soll. Und in sehr traditionellen Kulturen, wo es andere Fähigkeiten zählte, da konnten die nichts mit den Aufgaben anfangen. Also ganz klar, Intelligenztests sind nur dann ein valides Maß für geistige Leistungsfähigkeit, wenn Menschen vorher die Chance hatten, sondern diese akademischen Habits zu erwerben und gleichzeitig auch Symbole wie Schrift und Zahlen gelernt zu haben. Aber dann unterscheiden sich einfach Menschen. Manche Kinder können in kurzer Zeit lesen und schreiben, andere können es nach 4 Schuljahren noch nicht. Und da kann man sich schon die Frage stellen, ja, was liegt jetzt bei gleichem Unterricht, wenn der Unterricht gleich war und vielleicht auch die Familienverhältnisse nicht so unterschiedlich sind, woran liegt es jetzt, dass eben es bei manchen schnell geht und bei anderen nicht? Also mit anderen Worten, wir kommen nicht umhin zu sagen, dass Intelligenz ein wirkliches Merkmal ist, in dem sich Menschen unterscheiden, wenn sie die Möglichkeit hatten, das zu entwickeln. Jetzt ist klar, Intelligenz hängt irgendwie mit dem Gehirn zusammen. Ohne Gehirn keine Intelligenz, aber auch mit Gehirn ist noch nicht selbstverständlich, dass man eine gute hat. Natürlich versucht man auch, Intelligenz im Gehirn zu etablieren. Es gibt nicht das Zentrum für die Intelligenz, aber was wir wissen, im Frontalhirn, das, was also direkt so hinter unserer Stirn sitzt, dort sitzen so die entscheidenden Gehirnfunktionen. Wenn die zum Beispiel zerstört sind durch Unfall oder Krankheit oder andere Gründe, zum Beispiel Alkoholismus während der Schwangerschaft, dann kann man nicht die Intelligenz entwickeln, die man vielleicht entwickelt hätte unter anderen Bedingungen. Also ist völlig klar, Intelligenz und Hirnfunktionen hängen zusammen. Allerdings sind Intelligenztests sehr viel genauer als alle Hirnscans. Also zu meinen, dass wir jetzt auf diese seltsamen Tests jetzt verzichten könnten, weil wir ja jetzt diese schönen bunten Bilder erzeugen können im Gehirn. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das sind eher noch ziemlich unreliable Bilder im Einzelfall. Aber völlig klar, Intelligenz ist an die Hirnentwicklung gebunden. Natürlich möchte man mehr wissen, welche kognitiven Funktionen liegen jetzt wirklich den Intelligenzunterschieden zugrunde? Was genau, wenn man es eben nicht nur auf Test-Items beschreiben möchte, wo man ja sagen müsste, ja, dann ist Intelligenz das, was die Tests messen. Das ist keine sehr zufriedenstellende Definition, mit der war man noch nie in der Psychologie zufrieden. Man macht sich jetzt Gedanken drüber, welche Funktionen muss man eben gut ausüben können, um eben ja intelligent zu sein. Ja, eine wichtige Sache ist, man darf sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir werden ja ständig abgelenkt durch alles Mögliche. Und darin unterscheiden sich Menschen. Intelligentere Menschen können, wenn sie einmal ein Ziel gefasst haben, das mit sehr viel mehr Energie verfolgen, weil sie eben irrelevante Informationen hemmen können. Und sie müssen Informationen sehr schnell zusammenfassen können. Da helfen ihnen kulturelle Werkzeuge. Hier zum Beispiel, wer gut mit Formeln umgehen kann, der wüsste sofort, das ist die Formel für bedingte Wahrscheinlichkeit. Und er könnte sehr viele Details vergessen in dem Moment, wo man eben eine formale Sache heranziehen kann. Intelligenzunterschiede kann man auch messen in Tests, die die sogenannte Arbeitsgedächtnisfunktionen betreffen. Arbeitsgedächtnis ist eben der Teil des Informationsverarbeitungssystems, wo neue Information an bestehende angebunden wird und wo man eben, je nachdem welches Ziel man hat, das eben ja umstrukturieren muss. Ich nenne Ihnen jetzt mal ein paar Wörter: Haus, Katze, Auto. Wenn ich sage, die sollen sich merken, dann würden sie sagen, das ist doch wohl nichts, das kann sich ja jeder. Das stimmt auch. Aber die Aufgabe ist schwieriger. Bitte Wörter in der Reihenfolge ihrer physischen Größe aufschreiben. Da kommt schon mal was Zusätzliches rein. Bei dreien geht's noch, aber wenn ich mehr reinbringen würde, einerseits sich alle Wörter zu merken und dann noch zu überlegen, was ist jetzt das Größte? Ja, das weiß ich noch, aber dann ist das Kleinste vielleicht schon wieder aus dem Gedächtnis verschwunden. Also solche Aufgaben hängen auch eng mit Intelligenz zusammen. Oder aber die sogenannte Task-Switch-Aufgaben. Auf dem Bildschirm erscheint eines dieser Muster. Und die Aufgabe wäre zum Beispiel einfach, wenn was Rotes kommt, die Taste drücken. Sehr, sehr einfach. Ja, jetzt heißt es Taste drücken. Das kann auch noch jeder. Aber als Nächstes kommt natürlich nicht jetzt, wenn Blau kommt, Taste drücken, sondern gemeinerweise, wenn der Kreis kommt, soll man die Taste drücken. Und hier müsste man zum Beispiel nicht mehr die Taste drücken, obwohl man sie vorher drücken konnte. Und die Fehler und die Reaktionszeitverzögerung, die hier auftreten, die hängen auch sehr eng mit der Intelligenz zusammen, wobei Intelligenztests immer noch das validere Maß sind. Also wenn wir wirklich aus Intelligenztests Entscheidungen über Schullaufbahn oder was auch immer ableiten wollen, dann sollte man immer noch klassische Intelligenztests nehmen und nicht solche Aufgaben. Die können vielleicht bei Spezialstörungen wie Aufmerksamkeitsstörungen mal helfen. Aber dass es allein einen recht hohen Zusammenhang gibt zwischen solchen Aufgaben und Intelligenztests, zeigt schon nochmal, dass wirklich auch kognitive Funktionen abgebildet werden. Ja, jetzt kommen wir zu dieser schönen Aufgabe zurück. Warum stellt diese Aufgabe hohe Anforderungen an die Intelligenz bzw. das Arbeitsgedächtnis? Nun, nicht explizit erwähnendes Wissen muss aktiviert werden. Der Schlitten samt Bruder werden nicht beschleunigt, das muss man einfach wissen, das wurde nicht gesagt, aber das muss man muss eben die resultierende Kraft null setzen. Drei quantitative Größen müssen integriert werden und zum Schluss muss man noch immer wissen, ja, was war jetzt eigentlich gefragt? Das ist häufig bei Textaufgaben, zu denen ich auch lange gearbeitet habe, so das Problem, dass die Schüler nachher gar nicht mehr wissen, welche Frage sie eigentlich beantworten sollten. Und das kann man eben nur, wenn Intelligenz und Wissen zusammenkommen. Ja, warum wirken sich deshalb Intelligenzunterschiede in besonderem Maße auf die Bewältigung schulisch-akademischer Anforderungen aus? Nun, man muss, wie ich schon sagte, einfach das, was einem die Kultur zur Verfügung gestellt hat, an Symbolsystemen, das muss man aktivieren, man muss es mit eingehender Information zusammenbringen und dann helfen diese Symbole einem sehr stark, das Wissen zu reduzieren und deshalb sehr effizient damit umgehen. Also wenn man wirklich akademisch gebildet sein will, dann muss beides zusammenkommen. Gute kognitive Funktionen, gute Intelligenz also und ein gutes Wissen. Und nur dann hätte man die Aufgabe, die ich Ihnen als erstes dargestellt habe, auch lösen können. Ja, also wie gesagt, Intelligenzunterschiede sehen so aus. Was sind jetzt die Ursachen für Intelligenzunterschiede? Und da ging es ja lange um die Frage Gene versus Umwelt. Und es gibt immer noch in Zeitungen Sätze wie ja 50% sind vererbt, manche sagen auch 80%. Beides ist ein unsinniger Satz. Nicht wegen der 50 und der 80%, sondern weil dort Intelligenz steht und nicht Intelligenzunterschiede. Wenn man von Prozent spricht, muss man ja immer eine Einheit haben, worauf sich etwas bezieht. Und wenn Intelligenz da steht, dann denken vielleicht manche Menschen vielleicht, okay, wenn ich 10 Aufgaben lösen kann, dann habe ich 5 meinen Genen zu verdanken und 5 andere meiner Umwelt. Ich weiß nicht, was man sich sonst noch für Gedanken machen kann. Das ist natürlich nicht richtig, sondern es geht immer darum, die Varianz, also die Unterschiedlichkeit zwischen Menschen, zwischen den Gruppen, die man einbezogen hat, die zu quantifizieren. Und das kann man statistisch perfekt machen. Nur darüber kann man etwas aussagen. Im Einzelfall weiß man nie, ob eine Person eben einen IQ von 110 hat, weil ihre Gene nicht mehr hergeben oder weil sie eine Umwelt hatte, die eben nicht so gut war, dass sich alles optimal entfalten konnte. Ja, woher wissen wir eigentlich, dass Gene eine Rolle spielen bei der Intelligenz? Und das wissen wir vor allen Dingen aus Zwillingsuntersuchungen. Und heute würde man nicht mehr sagen Nature versus Nurture oder Gene versus Umwelt, sondern es stellt sich die Frage, ja, welche Umwelt braucht man, damit Gene sich entfalten können? Nature via Nurture. Also, dass quasi an der Intelligenz Gene beteiligt sind, das ist gar keine Frage. An allem sind Gene beteiligt, dass wir eine Nase haben, dass wir gewachsen sind. Ohne Gene läuft nichts. Aber die Frage war, wie viel Umwelt brauche ich, damit die Gene sich entfalten können? Und das untersucht man am besten an gemeinsam aufgewachsene Eineigen- und Zweieigen-Zwillinge. Man errechnet die Übereinstimmung, zum Beispiel in der Intelligenz, bei Eineigen- und Zweieigen-Zwillingen. Bei Eineigen-Zwillingen, die haben, das wissen wir, 100% ihrer Gene bzw. Allele, also der Gene, wo eigentlich nur Unterschiede zwischen Menschen auftreten, gemeinsam und auch einen großen Teil der Umwelt. Wenn sich also Eineige-Zwillinge sehr ähnlich sind, dann wissen wir noch nicht, ob es die Umwelt oder die Gene waren. Aber bei Zweieigen-Zwillingen, die können wir schon mehr sagen, die haben ja nur 50% ihrer Gene im Durchschnitt gemeinsam. Aber sie haben genauso viel gemeinsame Umwelt, mindestens wenn sie gleichgeschlechtlich waren, wie Eineige-Zwillinge. Und deshalb können wir einfach sehen, wenn Zweieige-Zwillinge sich nicht so ähnlich sind wie Eineige, dann müssen Gene eine große Rolle spielen, weil eben die Umwelt ja bei beiden Gruppen gleich war. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Es gibt inzwischen unendlich ist übertrieben, aber doch sehr viele Zwillingsuntersuchungen, sehr große Zwillingsuntersuchungen, die alle zeigen, es gibt eine sehr viel höhere Übereinstimmung in der Intelligenz bei Eineigen-Zwillingen als bei Zweieigen-Zwillingen. Und daraus schließen wir einfach, wie wichtig die Gene sind. Ja, es gibt tatsächlich viele andere Belege. Inzwischen gibt es auch Längsschnittuntersuchungen, die beispielsweise zeigen, dass Eineige-Zwillinge, die leben ja auch nicht ein Leben lang zusammen, also irgendwann gründen sie getrennt voneinander Familien und so weiter. Aber trotzdem findet man in der Intelligenz, stimmen sie ein ganzes Leben lang sehr hoch überein. Selbst wenn sie sich verkracht hätten und sich nicht mehr sehen würden, würde man große Wetten oder große Summen darauf verwetten können, dass sie doch einen ähnlichen IQ in ihr ganzes Leben lang behalten. Während sich zweieige Zwillinge, sobald sie eben ja ihre Umwelt verlassen, ihre gemeinsame Umwelt verlassen, sich relativ unähnlich sind und sich auch nicht ähnlicher sind als leibliche Geschwister. Und das ist natürlich auch interessant, weil zweieige Zwillinge ja zumindest in der Kindheit und im Jugendalter sehr viel mehr gemeinsame Umwelterlebnisse hatten, als normale Geschwister das haben, weil sie einfach durch den Zeitunterschied Unterschiedliches erlebt haben. Und dass sich trotzdem zweieige Zwillinge und normale Geschwister in der Intelligenz einen vergleichbaren Ähnlichkeitsgrad haben, das ist auch ein unschlagbarer Beweis für die starke Wirkung der Gene. Hier eine Untersuchung von Plomin, das ist so der Papst der Populationsgenetik, wie unähnlich sich zweieiige Zwillinge werden und wie ähnlich sich eineiige Zwillinge ein Leben lang bleiben. Hier nochmal ein anderer Beleg dafür, Kindheit und Erwachsenenalter. Adoptionsstudien sind ein anderer Beleg dafür, dass Gene eine große Rolle spielen. Wenn man ein Kind adoptiert, dann hat man nicht mehr Gene gemeinsam mit ihm als mit jedem Fremden. Aber natürlich sollte sich die Umwelt der Familie auf das Kind auswirken. Aber auch hier findet man, dass Adoptivgeschwister sich mit dem Alter immer unähnlicher sind. Solange sie vielleicht noch zusammen in der Familie sind, haben sie noch eine gewisse Ähnlichkeit, aber später werden sie sich ziemlich unähnlich, weil natürlich sie auch keine gemeinsamen Allele haben. Und sie werden auch ihren biologischen Eltern im Laufe des Lebens immer ähnlicher, selbst wenn sie nie mit diesen zusammengelebt haben. Also wer heute noch sagen würde, dass Intelligenzunterschiede alles nur mit Förderung und was auch immer zu tun hat und Gene keine Rolle spielen, der würde auch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Also es ist wirklich die Belege für die starke Wirkung von Genen auf Intelligenzunterschiede sind so erdrückend, dass man, ja, ob man es gut findet oder nicht, einfach das erstmal zur Kenntnis nehmen muss und im nächsten Schritt die Frage sich stellen muss, wie man damit umgeht. Also wie ich schon sagte, es ist nicht Nature versus Nurture, sondern Nature via Nurture. Und dann gibt es nochmal zwei paradoxe Ergebnisse. Je größer die Chancengerechtigkeit in einer Gesellschaft ist, umso größer ist dann eben auch der auf Gene zurückzuführende Anteil der Intelligenzunterschiede. Wenn es eine Gesellschaft schafft, allen Menschen wirklich optimale Bildungs- und Entwicklungschancen zu geben, Frühförderung, alle haben genug zu essen, alles wirklich toll, dann wird man immer noch Unterschiede finden und die Unterschiede sind dann zu 100% auf die Gene zurückzuführen, weil ja die Umwelt sozusagen, was die Beeinflussung des Merkmals anging, für alle gleich ist. Und wie ich schon sagte, mit zunehmendem Alter lassen sich Intelligenzunterschiede stärker durch Unterschiede in den Genen als in den Umweltbedingungen erklären. Das ist mindestens in freien Gesellschaften so, weil man eben mit zunehmendem Alter meistens die Möglichkeit hat, sich die Umwelt zu suchen, zu der man passt. In Nordkorea ist es nicht so, da findet man relativ wenig Variation in der Umwelt und außerdem kann man wenig aussuchen. Die Schweiz und auch Deutschland bieten sehr viele Optionen. Dort sind einfach die Anteile der Intelligenzunterschiede, die auf Gene zurückzuführen sind, viel größer als eben in Ländern wie Nordkorea. Jetzt die Frage, wenn wir so viel über Gene und Intelligenz wissen, dann müssen wir vielleicht gar nicht mehr diese komischen Tests durchführen, dann machen wir zukünftig nur noch eine DNA-Analyse. Und natürlich hat man auch gehofft, als man eben, Wissenschaftler wollen dann auch alles herausfinden, der Plomin gerade, der eben diese Zwillingsuntersuchung geleitet hat, der hatte dann gehofft, dass er auch bald die Gene findet, die die Intelligenzunterschiede charakterisieren. Aber da wurde so viel Geld verbrannt und nichts herausgefunden, dass man die Forschung mehr oder weniger aufgegeben hat. Es scheint einfach so zu sein, dass unendlich viele Informationen auf unserem gesamten Genom zusammenwirken muss und dann die Intelligenzunterschiede herausarbeitet. Aber da findet sich Intelligenz in guter Gesellschaft auch ein anderes Merkmal, in dem es große Variationen gibt, nämlich Körpergröße. Da haben wir bisher nicht die Gene gefunden, die wirklich für die Unterschiede erklären können. Und in Gesellschaften, wo die Kinder genug zu essen hatten, dort sind 100% oder fast 100% der Unterschiede in der Körpergröße auf Gene zurückzuführen. Ja, also was verstanden sein sollte, ist, Intelligenzunterschiede sind genetisch, aber natürlich kann man nur Aussagen darüber machen, wenn Menschen eine Umwelt hatten, die die Intelligenz zur Entwicklung gebracht hat. Ja, die andere Frage, die dann natürlich immer aufkommt, ist, ja, also Gene, niemand hört so richtig gerne, und dann kommen sofort natürlich auch die Frage ethnische Unterschiede. Man findet viele ethnische Unterschiede. In den USA findet man, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe im Durchschnitt eine Standardabweichung weniger intelligent sind als Menschen mit weißer Hautfarbe. Und jetzt auch die Frage, sind das die Gene? Da können wir schlichtweg im Moment überhaupt nichts drüber sagen, weil so offensichtlich ist, dass es große Unterschiede in der Umwelt gibt, die eben zur Entwicklung der Intelligenz beiträgt. Und wer einmal in den USA durch ein Slum gefahren ist, der vorwiegend von schwarzen Menschen bewohnt wird, dann wird einem sehr klar, dass es die nicht die Umweltbedingungen hatten, die wirklich ihre Gene zur Expression brachten. Es spricht im Übrigen überhaupt nichts dafür, dass die Gene, die Haut- und Haarfarbe steuern, dass die auch die Intelligenzentwicklung steuern. Also es wäre ja sehr unwahrscheinlich. Von daher würde ich denken, es gibt nicht wirklich ethnische Unterschiede, bevor mir jemand das Gegenteil beweist, die in der genetischen Voraussetzung für die Intelligenz, sondern innerhalb der Ethnien gibt es Riesenunterschiede. Gut, jetzt ist die Frage, wir hatten schon gelernt, Nature via Nurture, was muss die Umwelt jetzt zur Verfügung stellen, damit die in den Genen vorgesehene Intelligenz erreicht wird? Da wissen wir auch, da gibt es keine Pillen, keine teuren Extras in den ersten Lebensjahren. Auch Mozart in der Schwangerschaft hat nicht zu den Intelligenzsteigerungen geführt, die man sich erhofft hatte. Gehirnjogging wird ja behauptet, dass man damit die Intelligenz steigern kann. Damit kann man Zeit verschwenden, aber man kann nicht seine Intelligenz steuern. Sollte man also einfach vergessen. Was man braucht, ist Standardernährung, emotionale Geborgenheit, natürliche Sprachförderung. Das ist wichtig, mit den Kindern sprechen. Das tun auch nicht alle. Da findet man schon die ersten familiären Unterschiede. Und natürlich Zugang zu Symbolsystemen, weil das eben erst sozusagen der Intelligenz ihr Format gibt. Ansonsten ist die Intelligenzentwicklung erstaunlich robust. Das wissen wir spätestens auch, seitdem man sich die rumänischen weißen Kinder angeschaut hat, die so in den 1980er Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die man da vorgefunden hat, die ihre ersten Lebensjahre unter schrecklichsten Bedingungen verbracht hatten, die dann aber in Pflege- oder Adoptionsfamilien kamen. Da hat man schon gesehen, wer nach dem zweiten Lebensjahr in eine Familie kam, der konnte die Intelligenzdefizite nicht mehr aufholen. Aber Kinder, die nur im ersten Lebensjahr ja völlig teilnahmslos in ihrem Bettchen lagen, auch nicht mal körperlich ordentlich versorgt wurden, wenn sie dann danach in wirklich eine gute Umwelt hatten, dann konnten sie noch sehr viel kompensieren. Ich habe auch mit den Menschen gesprochen, die diese Untersuchung durchgeführt haben. Also man hat durchaus Kinder gefunden mit einem sehr überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten noch in dieser Gruppe. Viele Kinder haben trotzdem emotionale Probleme. Also diese Vernachlässigung im ersten Lebensjahr scheint sich stärker auf die emotionale Entwicklung als auf die kognitive auszuwirken. Aber natürlich ist es nicht optimal, so eine Umwelt gehabt zu haben. Jetzt ist natürlich wichtig, aus der Tatsache, dass eben Gene eine so große Rolle spielen bei der Intelligenzentwicklung, das sollte man jetzt nicht draus schließen, okay, ab jetzt senden wir nur noch die Kinder mit Akademikereltern aufs Gymnasium, die anderen haben sowieso nicht die Intelligenz, dann hätte man nach 3-4 Generationen hätte man wahrscheinlich einen ziemlichen Abfall auf dem Gymnasium, weil es natürlich nicht so ist, dass man den Eltern unbedingt ähnlich wird. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn man 2 sehr hochintelligente Eltern hat, dass man selber nicht mehr so intelligent wird wie die Eltern. Die haben halt das volle genetische Potenzial ausgeschöpft. Und dass das die Kinder genauso in der gleichen Form kriegen, ist unwahrscheinlich. Das Schöne ist, es gilt auch umgekehrt, aus 2 weniger intelligenten Eltern, die können so viele Gene mit sich rumtragen, wenn die zusammenwirken mal, dann kann es auch einen sehr glücklichen Zufall ergeben, sodass die Kinder dann überdurchschnittlich intelligent werden. Also bloß nicht denken, jetzt nur noch die Eltern anschauen und danach Bildungsentscheidungen treffen, dann würde man sehr daneben liegen. Ja, jetzt, wie gehen wir mit diesen Unterschieden um? Die Frage stand ja an, lassen sich mehrgliedrige Schulsysteme, Separierung, wo immer es möglich ist, mit Ergebnissen der Intelligenzforschung rechtfertigen? ja, Deutschland, aber auch die Schweiz war sehr gut im Separieren, immer neue Schulformen. Das Interessante war auch nochmal nach der deutschen Wiedervereinigung. Vorher gab es keine Sonderschulen, da mussten die Schulen irgendwie auch mit Kindern, die nicht so gute Voraussetzungen mitbrachten, zurechtkommen. Nach der Wiedervereinigung hat man sie eingerichtet und innerhalb von 3 Jahren hatte man also eine sehr hohe Quote von Sonderschülern. Also ist völlig klar, wenn man die Möglichkeit hat zu separieren, und das muss man auch aus der Sicht des individuellen Lehrers verstehen, dann nutzt man sie auch, weil natürlich Schüler auch mal nervig und störend sein können und die loszuwerden kann durchaus attraktiv sein. Ja, wie gehen wir jetzt ja, damit um? Das hatte ich ja schon gesagt, wir dürfen nie vergessen, Intelligenz ist normal verteilt. Wie gehen wir jetzt mit dieser Tatsache um, wenn es um die ja, Etablierung eines Schulsystems geht? Ja, eignet sich ja zum Beispiel der IQ zur Zuweisung zu unterschiedlichen Schulformen? Und ach ja, genau, hier kommen jetzt verschiedene Striche. So sah es mal aus, ja, in Anfang 1900. Sie sehen jetzt diesen blauen Strich hier. Da gingen rein theoretisch ja nur 5% aufs Gymnasium. Da hätte man also, wenn es perfekt gelaufen wäre, hätte man den hier eben ja einfach das vorgenommen. Inzwischen gehen in Deutschland so ein bisschen unter 50%, in manchen Regionen auch deutlich mehr aufs Gymnasium. Und das sieht man natürlich schon, man nimmt jetzt sozusagen mit dem Hackebeil die Unterscheidungen dort vor, wo sich Menschen am ähnlichsten sind. Und natürlich macht man Fehler und die, ja, automatisch, je mehr man in die Mitte geht, umso größer ist die Chance von Fehlzuweisungen. Also wer hier liegt, kommt aufs Gymnasium, wer hier nicht liegt, aber der Unterschied ist natürlich minimal. Und wir haben zwangsweise, seitdem in Deutschland eben diese Expansion im Gymnasium stattfand, haben wir eine Riesenzahl von Fehlzuweisungen. Das lässt sich statistisch überhaupt nicht verhindern. Als die Gymnasialquote noch hier war, da war die Fehlzuweisung automatisch kleiner. Es gab sie natürlich auch. Ja, wie das in der Tat in der Realität aussieht, das konnte ich schon in den 1990er Jahren am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung beobachten. Wir hatten damals eine große Längsschnittstudie von Franz Weinert, einem der bekanntesten Bildungsforscher. Ich sage jetzt nur ganz grob etwas darüber. Wir haben damals Schulleistungen erhoben von den Kindern, Vorschulleistungen, auch emotionale Faktoren, aber hin und wieder eben auch die Intelligenz. Und hier sehen Sie die Realität. Im 4. Schuljahr in Deutschland wurde die Aufteilung mit 10 Jahren vorgenommen. Im 4. Schuljahr haben wir einen Intelligenztest durchgeführt. Damals war schon die Entscheidung gefallen, wer kommt aufs Gymnasium, wer kommt nicht aufs Gymnasium. Diese rote Kurve, das sind die Kinder, die Intelligenzverteilung der Kinder, die keine Gymnasialempfehlung haben. Das ist die Kurve der Kinder, die eine Gymnasialempfehlung haben. Und Sie sehen tatsächlich, dass die mit Gymnasialempfehlung intelligenter sind als die ohne Gymnasialempfehlung. Aber alles andere wäre auch absolut absurd. Was man sieht, und es ist viel interessanter, dieser dunkle Flecken, den man sich doppelt denken muss, wie groß die Überlappung ist. Bei einem Intelligenzquotienten von 110 hatte man so eine Chance, 50-50 aufs Gymnasium zu kommen oder nicht. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie stark der Bildungshintergrund reinkommt. Ja, ein Akademikerkind, in Deutschland war es ja vor allen Dingen die Lehrerempfehlung, die dazu führt, ob es eine Gymnasialempfehlung gibt oder nicht. Inzwischen sieht etwas anders aus, besser ist es nicht geworden. Ja, dass eben Akademikereltern die Lehrer so lange nerven, da so lange Klinken putzen, bis man sagt, ja, das schicke ich aufs Gymnasium und das Kind, das keine Akademiker-Hintergrund hat, das hat dann eher keine Chance, aufs Gymnasium zu kommen. Das waren die 1990er Jahre, man hofft ja immer, die Welt wird besser. Jetzt habe ich Daten 20 Jahre später, damals hatten wir keine richtige Information über die soziale Herkunft, den Beruf und die Herkunft der Eltern zu erfragen, ist immer eine heikle Sache. Wir haben damals in der Münchner Studie darauf verzichtet, weil wir auch andere Fragestellungen hatten. Inzwischen habe ich andere Daten nicht selber erhoben. Es ist die sogenannte IGLU-Studie, Internationale Grundschul-Leseuntersuchung. Und der Verantwortliche, mein Kollege Boos, mein früherer Kollege Wilfried Boos, der hat ja vor allen Dingen ja auch mal geschaut, wie der Zusammenhang ist so zwischen Schulleistung, sozialer Herkunft, und er hat auch einen Gruppenintelligenztest mitlaufen lassen. Der ist nicht übermäßig genau gewesen, die Daten sind fehlerbehaftet, aber es ging ja immer um die Frage, ja, wie stark haut die soziale Herkunft rein? Und diese Auswertung, die Idee davon stammt von mir, aber durchgeführt wurde es eben die Personen, die hier unten aufgelistet sind. Ja, ich wollte mal wissen, ob der soziale Herkunftseffekt auch noch bei sehr intelligenten Kindern durchschlägt. Oder ob es nur sozusagen bei denen ist, die so ein bisschen überdurchschnittlich intelligent sind, wie mit 110, so wie ich es eben beschrieben hatte. Deshalb habe ich die Kollegen gebeten, mal eine grobe Auswertung zu machen, einfach 3 Stufen soziale Herkunft, hoch, mittel, niedrig, 3 Stufen Intelligenz, unter 100, also unterdurchschnittlich, leicht überdurchschnittlich und doch deutlich überdurchschnittlich über 115, das sind nur noch so 16% per Definition einer Gruppe. Und jetzt sind diese beiden fett gemachten Zahlen besonders interessant. Man sieht tatsächlich, wer aus einer niedrigen sozialen Gruppe kommt, aus einer hohen sozialen Gruppe kommt und wirklich unterdurchschnittlich intelligent ist, der hat immer noch in Deutschland eine 50%ige Chance, aufs Gymnasium zu kommen. Wer aus einer niedrigen sozialen Herkunft kommt, aber doch einen sehr hohen Intelligenzquotienten hat, der hat auch eine 50%ige Wahrscheinlichkeit. Also wenn das gerecht sein soll, dann weiß man es nicht mehr, was noch gerecht ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, es wird ja kein IQ herangezogen, um die Zuweisung zum Gymnasium zu determinieren, sondern das ist eben die Schulleistung. Und die Kollegen konnten tatsächlich zeigen, dass diese Kinder, also hohe soziale Herkunft und hohe Intelligenz, deutlich besser lesen konnten als diese Kinder. Aber da muss man sich natürlich schon fragen, was ist in der Schule alle nicht passiert, wenn Kinder, die so intelligent sind, nicht mal ordentlich lesen gelernt haben. Also die Frage muss man sich hier stellen. Also in einem weit entwickelten Land wie Deutschland schlägt die soziale Herkunft wirklich auf sehr brutale Weise nieder. Das ist eigentlich so nicht hinzunehmen. Ja, wie sieht's jetzt bei den Schweizer Gymnasiasten aus? Ich habe längst nicht so große Stichproben. Das sind nur sozusagen Daten, die nebenbei abgefallen sind von meiner Doktorandin Sarah Hofer. Ich habe immer noch ältere Analysen. Inzwischen hätte ich eben mehr Personen, die ich hier heranziehen könnte, aber das Ergebnis hätte sich nicht geändert. Die Schweiz, also zumindest die Deutschschweiz, hat den klaren Ehrgeiz, es sollen nur 20% aufs Gymnasium und dann an die Universität. Man hat eine sehr gute Berufsbildung und so weiter. Da kann man wirklich auch sehr viele gute Angebote machen. Und als Intelligenzforscherin kann ich da auch voll mitgehen. Aber die Frage ist natürlich, einfach nur 20% heißt noch nicht, dass es die besten 20% sind. Und da hat mich dann mal interessiert, welche Rolle spielt eigentlich Intelligenz, die ja auch nicht als Kriterium herangezogen wird bei der Zuweisung auf dem Gymnasium, sondern die man nur post hoc dann feststellen könnte auf dem Gymnasium. Wenn es wirklich so wäre, dass die 20% Gymnasiasten auch die 20% Intelligentesten sind, dann sollte niemand einen IQ haben, der unter 112 liegt. Das ist sozusagen so der Mindesteintritt. Wenn alles nur Zufall, und dann hätte man hier so eine Verteilung, wenn alles nur Zufall wäre, dann würde das so aussehen. Und so sieht die Realität aus. Also es ist nicht alles Zufall, aber man findet tatsächlich, dass etwa so 30% der Gymnasiasten in der Schweiz einen IQ haben, der deutlich unter dem theoretischen Mindest-IQ liegt. Und diese Gruppe, das sind eigentlich intelligente Schüler, die aufs Gymnasium sollten, aus IQ-Sicht, aber da nicht hinkommen, aus welchem Grund auch immer. Also auch eine hohe eine niedrige Gymnasialquote, also eine hohe Eintrittsbedingung, heißt noch lange nicht, dass man die besten 20% auch hat. Ja, jetzt die Frage, lassen sich mit Intelligenzunterschieden, so wie ich sie hier geschildert habe, mehrgliedrige Schulsysteme rechtfertigen? Ja, leider kann ich Ihnen keine bessere Antwort geben als Ja und Nein. Ja, würde man sagen, es gibt stabile Begabungsunterschiede, die bei guten Lerngelegenheiten hoch mit Intelligenz korrelieren sollten. Also wenn es ein Lehrer schafft, zum Schluss eben eine hohe Korrelation zwischen Intelligenz und der Schulleistung herzustellen und dann auch noch einen hohen Mittelwert hat, das ist natürlich genau das, was man sich wünschen würde. Jein, mehr oder weniger intelligente Lerner unterscheiden sich vorwiegend in der benötigten Zeit. Ja, also man sollte vielleicht eher an eine innere Differenzierung denken. Und nein, ist ganz klar, die Normalverteilung des IQs ist eigentlich unvereinbar mit einem Schubladensystem. Fehler bei der Umwandlung einer kontinuierlichen Variablen, also dem IQ, in ein diskretes Merkmal, die sind so groß, dass man es eigentlich so nicht rechtfertigen kann. Ja, dann, wenn man aber trotzdem sagt, irgendwann muss man ja muss man eben schon überlegen, wer ist eher für einen akademischen Lebensweg vorgesehen oder bringt die Voraussetzungen mit, wer sollte eher in eine Berufsbildung gehen, ab welchem Alter oder mit dem Alter einhergehenden Merkmalen sollte man dann eben heranziehen. Da ist die Schweiz schon etwas besser dran, wenigstens wird die Aufteilung nicht mit 10, sondern erst mit 12 und manchmal erst später gemacht. In Deutschland rechtfertigen immer noch manche Kollegen, Markus Hasselhorn und Wolfgang Schneider, ehemalige Kollegen von mir, rechtfertigen immer noch die 10-jährige Aufsplittung damit, dass wir tatsächlich auch immer zeigen konnten, in dem 4. Schuljahr haben sich die IQ-Unterschiede meistens stabilisiert. Da hat man den IQ entwickelt, den man ein Leben lang mit sich rumschleppt, wenn man nicht irgendwas Schlimmes erlebt. Inzwischen wissen wir allerdings, dass es doch noch ein paar Variationen geben kann. Für eine frühe Aufteilung würde natürlich im Prinzip sprechen, dass man sagt, die Kinder, die intelligent sind, aber zu Hause nicht gut gefördert werden, wenn die früher eben eine gymnasiale Förderung kriegen, das ist besser, als wenn sie irgendwo vor sich hindämmern und nicht anspruchsvolle Lerngelegenheiten haben. Also die Antwort ist wieder nicht einfach. Für eine späte Aufteilung spricht, dass natürlich Intelligenz in Wissen umgewandelt werden muss. Und es ist ganz klar, es spielen auch andere Faktoren eine Rolle bei der Frage, ob man einen akademischen Weg gehen sollte oder einen Berufsbildungsweg. Und die haben sich besser herausgebildet, wenn die Schüler älter sind. Aber dann ist die Frage, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man sich eine späte Aufteilung wirklich leisten kann. Und das ist ganz klar. Man muss gute Lehrpersonen in der Primarschule haben. Lehrpersonen, die dann schon wirklich auch auf Unterschiede eingehen können, die intelligenten Kindern anspruchsvollere Lerngelegenheiten geben können und trotzdem dafür sorgen, dass eben Kinder, die weniger gute Voraussetzungen mitbringen, auch sich weiterentwickeln können. In Deutschland hat man mehrfach den Versuch unternommen, die Aufteilung erst auf die 6. Klasse zu verschieben. Das ist jedes Mal grandios gescheitert, weil natürlich das Problem war, die intelligenten Kinder haben sich schon in der Primarschule in den ersten 4 Lebensjahren gelangweilt und jetzt sollen sich noch 2 weitere Jahre langweilen. Das ist auch nicht gut. Also wenn sich nichts an der Primarschule ändert, dann kann man nicht eine spätere Einteilung vornehmen. Wenn man das möchte, muss man vor allen Dingen an der Primarschule arbeiten. Ja, jetzt soll man den Zugang zum Gymnasium über Intelligenztests regeln. Das ist ja immer die Frage, mal ist es die Lehrerempfehlung, mal ist es jetzt in Deutschland ja wohl vorwiegend der Elternwunsch, der dann wirklich noch mal stärker die soziale Herkunft durchschlagen lässt, weil natürlich Akademikereltern eher den Wunsch haben, dass ihre Kinder aufs Gymnasium gehen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie da hängen bleiben, auch bei nicht ausreichendem IQ, ist nicht null oder vielleicht sogar ziemlich hoch. Tatsächlich könnten Intelligenztests bei der Identifikation überdurchschnittlich begabter Kinder aus bildungsfernen Milieus hilfreich sein. Also ich empfehle immer, wenn Lehrer denken, hier ist ein Kind, das kann man viel besser rechnen als lesen und schreiben, da könnte wirklich viel mehr Intelligenz dahinter stecken und dann sollte man mal den Schulpsychologen heranziehen. Umgekehrt, es ist nicht leicht für Akademikereltern zu akzeptieren, dass ihr Kind vielleicht den Weg nicht gehen sollte, weil es eben bei der Befruchtung gerade nicht die richtigen Gene mitbekommen hat. Da können Intelligenztests durchaus Aufschluss darüber geben, ob ein Kind besser aufgehoben ist in einem Berufsbildungsweg und das ist ja auch keine Schande. Aber wogegen ich wäre, dass man jetzt Gruppenintelligenztests einfach durchführt, weil man natürlich Intelligenztests üben kann. Man wird dadurch nicht intelligenter. Es ist wie Gelddrucken ohne Wirtschaftswachstum, was in der Eurozone im Moment zum Abwinken gemacht wird. Aber irgendwann wird es das böse Erwachen geben. Und so ist es auch, wenn man Intelligenztests übt. Man hat nicht wirklich die Intelligenz gesteigert, aber man hat eine falsche Intelligenz vorgegaukelt. Es ist jetzt in der Schweiz ja schon so, dass die Eltern ihre Kinder in Lernstudios schicken, damit sie zumindest in Zürich, damit sie eben auf diese Eingangsprüfung vorbereitet werden. Wenn man jetzt die stattdessen auch noch in Intelligenztraining schicken würde, dann würden sie noch weniger lernen. Also das wäre noch eine unsinnigere Aktivität als diese Lernstudios. Also von daher so nicht. Psychologen würden sich eine goldene Nase verdienen durch Intelligenztrainings, aber das sollte nicht das Argument sein. Ja, jetzt komme ich so langsam zu einem Abschluss. Die Frage ist, brauchen unterschiedlich intelligente Schüler unterschiedliche Lerngelegenheiten? Müssen sie ganz anders lernen? Diese Idee steht im Gymnasium in Deutschland, liegt dem zugrunde. Man sagt, das sind abstrakte Lerner, denen schreibt man mal eine Definition an die Tafel und eine Formel und dann haben sie sofort verstanden, was Kraft ist und haben alles vergessen, was sie bisher über Kraft gedacht haben. Das war so diese Grundidee, dass man sagt, dort kann man einen ganz anderen Unterricht machen, so anschaulich und was hands-on probieren, das brauchen halt eher die, so da unten sind. Das wissen wir, das ist überhaupt nicht der Fall. Man lernt ja diese konzeptuelle Umstrukturierung, die man vor allen Dingen in Physik oder auch in Mathematik teilweise vornehmen muss. Wenn man Bruchrechnung lernt, dann muss man ja irgendwann lernen, größere Zahlen, größere Ziffern bezeichnen, nicht immer größere Quantitäten. Ein Achtel ist kleiner als ein Siebtel, das muss man ja auch erstmal verstanden haben. Diese Umstrukturierung, die machen alle Menschen in gleicher Weise, allerdings können sie intelligente schneller machen. Wenn es tatsächlich so wäre, dass Intelligentere von ganz anderem Unterricht profitieren als weniger Intelligente, dann hätte man ein gutes Argument für unterschiedliche Schulsysteme. Hier hat man zum Beispiel keinen, das sieht man, das sind jetzt fiktive, modellhafte Sachen natürlich, der Unterricht 2 ist immer besser für die niedrig- und für die hochintelligenten Kinder, aber natürlich lernen die Intelligenten mehr und das ist halt einfach so. Wenn man wirklich mal sowas finden würde, dass man findet, weniger intelligente Kinder profitieren mehr von einem ganz anderen Unterricht als die Intelligenten, dann hätte man ein gutes Argument für eine Aufteilung. Aber tatsächlich hat man so etwas nie und es gibt inzwischen tonnenweise Bildungsforschungsergebnisse. So etwas hat man nie gefunden. Deshalb kann man wenigstens sagen, die Zeit, die man braucht, die unterscheidet sich, aber nicht wirklich die Art der Herangehensweise. Deshalb müssen Lehrer nicht ganz anderen Unterricht für Intelligente als für weniger Intelligente machen, sondern sie müssen einfach nur schauen, dass Intelligente schneller durch sind und dafür sorgen, dass sie sich nicht langweilen. Es gibt auch solche Aptitude-Treatment-Interaktionen, aber die sind in Ordnung. Wer hat, dem wird gegeben. Das ist so. Die Intelligenten profitieren hier mehr als die weniger Intelligenten, aber Unterricht 2 ist auf jeden Fall immer besser. Mit sowas kann man leben. Ja, also brauchen wir qualitativ unterschiedliche Lerngelegenheiten. Unterschiede gibt es klar in der benötigten Lernzeit, aber durch altersgemischte Lerngruppen könnte man viele Intelligenzunterschiede auffangen oder abfangen und müsste deshalb nicht unterschiedliche Schulsysteme haben. Gefunden wurde tatsächlich, von gutem Unterricht profitieren alle Lerner in Abhängigkeit von ihren Ausgangsvoraussetzungen. Also da gibt es unendlich viele Untersuchungen, die zeigen, wenn Lehrer wirklich engagiert und gut Unterricht machen, versuchen auf die Verständnisschwierigkeiten der Schüler einzugehen, dann profitieren alle, aber natürlich in unterschiedlichem Maß. Aber es ist nicht so, dass die schwächeren Schüler abgehängt werden. Ich kenne keine Untersuchung, die das wirklich mal gezeigt hätte. Wie sieht jetzt guter, das heißt lernwirksamer Unterricht aus? Da könnte ich natürlich mindestens 3 Vorträge drüber halten und andere auch. Er knüpft an Vorwissen an. Wie mein akademischer Lehrer Franz Weinert sagt, er ist schülerzentriert, aber lehrergesteuert. Wir wissen, es ist nicht gut, Schüler eine ganze Woche allein zu lassen, Landschaften zu bilden, ihnen am Anfang der Woche eine Aufgabe zu geben und dann gucken, was sie am Freitag draus gemacht haben. Da kommt nicht viel bei raus. Lehrer müssen das Heft in der Hand haben, aber sie müssen natürlich immer schauen, ob ihre Aktivitäten auch in den Köpfen der Schüler zumindest zeitweise ankommen. Methoden sind nicht per se gut oder schlecht. Sie müssen auf Inhalt, Vorwissen und auch auf Lernziele abgestimmt sein. Motivation wird vor allen Dingen aufrechterhalten, indem man den Schülern Ziele setzt, die man realistischerweise erreichen kann und die aber trotzdem eben ja nicht trivial sind. Und ja, entscheidend ist, mein Kollege Ludwig Haag, mit dem ich viele Lateinstudien gemacht habe, wo wir zeigen konnten, dass Latein nicht etwa einen positiven Effekt auf logisches Denken hat, sondern eben nur auf Lateinlernen einen Effekt hat. Der hat den schönen Satz mal geprägt: Differenzierung ist keine Technik, sondern sie findet im Kopf der Lehrpersonen statt. Eine Lehrperson muss von Anfang an wissen, dass Schüler unterschiedlich sind. Und ein guter Lehrer, der in eine fremde Klasse kommt, kann besser differenzieren als ein schlechter Lehrer, der ja seit Jahren die bekannte Klasse hat, weil er einfach falsch vorgeht. Man muss eben ja prüfbare Lernziele auf unterschiedlichem Niveau von vornherein im Kopf haben, Minimalziele, Good-Enough-Kompetenzen, exzellente Leistungen, all das muss man sich vorher überlegt haben. Und man muss natürlich überlegt haben, was ist diejenigen, die besonders gut sind, Transfer, was sollte also gekonnt werden, ohne dass es direkt geübt wurde. Über all das muss man sich als Lehrer Gedanken machen, wenn man den unterschiedlichen Voraussetzungen gerecht werden will. Ja, ich fand einen schönen Satz mal, habe ich mal von einem englischen Lernforscher gehört: unterschiedliche Schüler können unterschiedliche Dinge bei gleichen Angeboten lernen, wenn man eben wirklich intelligente Sachen anbietet. Und da habe ich ein Beispiel einfach mal aus der Primarschule, das ich mir selber ausgedacht habe. Man kann das einmal eins, muss man in der Primarschule lernen, gar keine Frage. Da sollte man sehr viel Zeit drauf verwenden. Aber man kann es sehr unterschiedlich lernen. Man kann die Kinder es runterrattern lassen. Dann wissen sie nicht unbedingt, dass 3x7 größer ist als 4x8. Aber es kann auch eben aus den Aufgaben heraus entstanden sein. Die kann man aber auch unterschiedlich intelligent machen. Man kann immer hier Malaufgaben stellen. Man könnte aber auch zum Beispiel fragen, ja, welche Malaufgaben führen zu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Und wenn man so vorgeht, dann können alle Kinder sozusagen automatisieren, lernen das einmal eins. Diejenigen, die ein bisschen intelligenter sind, die sehen schon ein paar Gesetzmäßigkeiten, dass es nicht so ist, dass größere Zahlen immer mehr Malaufgaben enthalten. Sie kriegen eine Idee davon, vielleicht was eine Primzahl und eine Quadratzahl ist. Und alle haben das Gleiche geübt, aber in Abhängigkeit von den Voraussetzungen können sie einfach Unterschiedliches lernen. Das wäre so ein Beispiel dafür, wie man mit Unterschieden umgehen kann, wenn man wirklich guten Unterricht macht. Ja, was spricht für die Gemeinschaftsschule? Also nicht alle Kinder sind gleich, sondern eher Schüler sind in ihren Eingangsvoraussetzungen so unterschiedlich, dass man der Heterogenität nicht durch 2 oder 3 Schubladen gerecht werden kann, sondern dass man einfach das anders machen muss. Ja, jetzt komme ich wirklich zum Abschluss, aber ich möchte noch eine Sache vorstellen. Mein Forschungsgebiet an der ETH Zürich ist ja, wie wird Intelligenz am Gymnasium in mathematisch-naturwissenschaftliche Kompetenz investiert? Also auch in der Schweiz ist man nicht sehr zufrieden mit dem Outcome von MINT-Unterricht und es gibt auch gute Gründe, nicht ganz zufrieden zu sein. Man würde sich wünschen, es gibt eine hohe Korrelation zwischen Intelligenz und Lernzuwachs, aber gerade sonst hat man sogenannte Underachiever, die, obwohl sie eigentlich gute Intelligenz mitbringen, nicht die in Kompetenzen umsetzen können. Wir haben an der ETH, und wir haben gestern neue Broschüren gekriegt, habe ich hier ausgelegt, das MINT-Lernzentrum gegründet, wo wir mit Lehrern zusammen Unterricht entwerfen, der in Gebieten, in Mathematik und Physik und Chemie vor allen Dingen, also den wirklich schweren Fächern, wo wir wissen, die sind zentral, die Kompetenzen, aber sie werden nicht erreicht. Mechanik in der Physik ist das klassische Beispiel, aber auch lineare Algebra hat, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu verbessern. Das sind Lehrer und Leute, die dort arbeiten, das sind Ordner, die da entstehen, ist also alles relativ konventionell. Es ist vor allen Dingen mit einer Lehrerbildung verbunden. Und was wir machen ist, dass wir das, was sich in der Lernforschung in Laboren also als erfolgreich herausgestellt hat, was lernwirksam ist, die Schüler zu Selbsterklärungen anhalten, sie mit ihren Fehlern konfrontieren, zum Beispiel Nummer 6 hier unten, die holistische Konfrontation von Modellen, wo man mal Schülervorstellungen, die nicht ganz korrekt sind, und das korrekte wissenschaftliche Modell gegenüberstellt und den Schülern sagt, ja, arbeitet mal den Unterschied raus. Das kann in den Köpfen der Schüler unglaublich viel auslösen. Aber das ist natürlich nichts, was sich der Lehrer mal auf dem Weg vom Lehrerzimmer in die Klasse kurz ausdenken kann. Es geht nicht ex ermolo, sondern es ist wirklich etwas, was man aufs lange Hand vorbereiten muss. Und mit Lehrern, die auch bei uns in unserem Lehrerbildungsprogramm Praktikumslehrer sind, erarbeiten wir Unterrichtseinheiten, wo das alles eingebaut wird. Aber gleichzeitig die Lehrer bringen eben ihre Expertise mit. Sie sind ja diejenigen, die wirklich auch unterrichten können. Sie wissen, welche Stoffe, ja, was da reingehört und so weiter. Ja, vor 3 oder 4 Wochen jetzt wurde eine Dissertation verteidigt von Sarah Hofer. Sie hat sich die Frage gestellt, ob in Physik mehr gelernt wird und vor allen Dingen auch, ob die Underachiever, also die sehr intelligenten Schüler, die Physik abgeschrieben haben, von denen gibt es gerade unter Mädchen sehr viele, ob die mehr davon profitieren, wenn sie wirklich einen Unterricht hatten, wo wir alle diese Elemente eingebaut haben, wo man nicht also einfach was an die Tafel geschrieben hat, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, sondern wo sie wirklich über den Kraftbegriff nachdenken mussten. Und ja, hier ist mal so eine Aufgabe, die eigentlich sehr einfach ist, wenn man ja Physik verstanden hat, aber die der Intuition erstmal widerspricht. Nur um das mal hier so zu zeigen. Die beiden letzten sind richtig. Ja, und was wir tatsächlich zeigen konnten, ist, mir wurde gesagt, ich soll die Kaffeepause ein bisschen verlängern und deshalb früher aufhören. Deshalb. Wir konnten tatsächlich zeigen, dass Schülerinnen und Schüler, die eben diesen kognitiv aktivierenden Unterricht hatten, im Vergleich zu konventionellem Unterricht, und das waren gute Lehrer, die wir in der Kontrollgruppe ausgesucht hatten, dass die tatsächlich dauerhaft besser waren. Und das war das Schöne, sie waren auch in den Rechenaufgaben besser, obwohl die fast gar nicht geübt wurden. So im konventionellen Physikunterricht, da kriegt man so ständig die Aufgaben, wie ich sie Ihnen auch am Anfang geschildert habe. Man kriegt eine Situation und soll dann was ausrechnen. Das ist natürlich wichtig, aber man muss vor allen Dingen die Begriffe verstanden haben. Und was wir zeigen konnten, wenn man an den Begriffen gearbeitet hat, dann war das ein Klacks für die Kinder, das sind ja eigentlich, ist ja Primarschulmathematik, das auszurechnen. Man musste das gar nicht üben, man muss andere Dinge üben. Also im Posttest waren sie sogar besser in diesen Rechenaufgaben. Danach hat sich der Unterschied nivelliert, 3 Monate später, aber ist auch nicht schlechter geworden. Also das ist nicht signifikant hier der Unterschied. Und was uns ganz besonders gefreut hat, sehr intelligente Schülerinnen, die profitierten besonders stark von diesem kognitiv aktivierenden Unterricht. Das Mädchen relativ früh Physik abschreiben hat viele Gründe. Einer ist, das sind meistens sehr intelligente Mädchen, die auch in anderen Bereichen gut sind. Und wenn sie nur Dinge auswendig lernen sollen, wo sie einfach diese nicht einordnen können, weil der Lehrer sich gar keine Mühe gibt, dann denken sie, ich kann das auch kompensieren mit anderen Leistungen. Das scheint bei Mädchen, das konnten wir jetzt wirklich zeigen, noch mal stärker ausgeprägt zu sein. Wenn man sie dazu bringt, wirklich über die Konzepte nachzudenken, dann nutzen sie ihre Intelligenz und verstehen dann plötzlich genauso viel wie Jungs. Auch für die intelligenten Jungs. Ja, also was heißt Bildungsgerechtigkeit? Das heißt schlicht und ergreifend, ich kann die Normalverteilung immer nach oben bringen. Ja, Sandra Skar, eine Intelligenzforscherin, hat es mal so gesagt, die Umwelt ist für den Mittelwert zuständig. Durch Üben und guten Unterricht kann ich alles nach oben bringen, aber die Unterschiede bleiben einfach bestehen. Das sind die Gene. Also der Mittelwert ist die Umwelt und die Gene sind die Varianz. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.